Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir haben uns heute viel vorgenommen, Silvia, weil wir stellen heute eine große Frage. Gibt es universelle Werte? In dieser Frage sind ja bereits meines Erachtens zwei Begriffe drin, die wir vielleicht vorab mal etwas klären sollten. Überhaupt Werte. Die Wertediskussion ist ja immer etwas erklärungsbedürftig. Was meinst du, wenn du von Werten sprichst?
Also es gibt natürlich immer unterschiedliche Interpretationen aller Begriffe. Nichts ist eindeutig. Aber Werte ist etwas, was für uns wertvoll ist. In der Regel für eine bestimmte Gruppe, kleinere Gruppe, überschaubare Gruppe, wo man die Leute kennt und da weiß man, das teilen wir. Wir leben in einer Kleinstadt, in einer Großstadt, wir leben auf dem Land, wir leben in einem alten Viertel, wir leben in einem neuen Viertel. Also wir haben gemeinsame Werte und es ist bis heute noch stark regional verteilt. Natürlich gibt es Familien mit Werten, es gibt Regionen, es gibt ja immer noch in Deutschland eine große Bedeutung von Dialekten und von regionalen Dialekten und so, wo man sich dann zusammengehörig fühlt, weil man ähnlich spricht. Dann gibt es natürlich die Feste, die man hat, die, ob das jetzt religiös ist, wie katholische Gegenden, evangelische Gegenden, andere Gegenden, oder ich komme aus dem süddeutschen Raum, wo Fasnacht ist die fünfte Jahreszeit, dass wer das doof findet, kann gleich wieder gehen. Dann eine bestimmte Art von Umgehen miteinander, man passt ein bisschen auf, wenn da jemand eine offene Garage hat, das merke ich wieder, seit ich wieder in einer Kleinstadt wohne, da wird einfach aufgemacht, da wird nicht geklaut. Bei manchen Märkten, die zwei Tage stattfinden, stellen die Leute ihre Waren unter den Tisch und tun ein Tuch drüber. Und es wird nichts gestohlen, weil die Leute aufpassen. Also es gibt Werte, was unserem Leben Sinn, Bedeutung gibt, was uns aber auch Verlässlichkeit schenkt. Ja? Das würde ich sagen, sind Werte, die teilt man mit einer Gruppe von Menschen.
Ja, soweit ich das verstanden habe, sind da also auch die Traditionen mit drin gewesen. Ne? Sowas wie Fastnacht oder religiöse Feste sind ja auch Traditionen. Und wenn wir Werte vielleicht noch ein bisschen in die Richtung moralisch und ethisch hochziehen, dann sind Werte ja auch etwas, was sein sollte. Das ist genau. Ja auch eine Vorgabe von etwas, wie es sein sollte, der Umgang miteinander.
Ja. Und da gibt es eben seit ungefähr 2.500 Jahren, also Karl Jaspers setzt die Achsenzeit zwischen 800 und 200 vor Christus in verschiedenen Kulturräumen und sagt, da ist die goldene Regel in unterschiedlichen Worten formuliert worden, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge keinem anderen zu. Und das hatte damit zu tun, dass viele kleine Stämme sich zu größeren Einheiten zusammenschlossen oder zusammengeschlossen wurden. China, Indien, Babylon, ja, also Griechenland und so, dass da eine neue Form des Miteinanderumgehens gefunden werden musste. Und da wurden sozusagen die ersten Begriffe auch Jin Ai in China, universelle Menschenliebe. Also da gab es plötzlich eine Einsicht bei wenigen Menschen, dass nicht nur meine Stammesregeln zählen und ich kann in das Land des anderen Stammes rüberreiten und denen die Nahrung klauen und die Kinder und die Frauen und so weiter und die Männer umbringen, sondern wir sind zwar verschiedene Stämme, verschiedene Sippen, aber wir gehören zum größeren Ganzen und da braucht es Regeln. Und da ist eine Variante von dieser goldenen Regel entstanden. Und was gehört dazu? Was will man nicht, dass mir geschieht? Ich will nicht getötet werden oder meine Angehörigen. Ich will nicht, dass mir was gestohlen wird, was ich benutze für meinen Alltag. Also nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, niemand verletzen. Das sind dann so Grundregeln, die sich dann später in den 10 Geboten ausgedrückt haben oder bei den buddhistischen ethischen Regeln für die Laien, wo noch dazu kommt, verwirre deinen Geist, der schon sowieso verwirrt ist, nicht noch mehr durch Alkohol und Drogen und so. Das finde ich sehr einsichtig. Und ich habe bei Hannah Arendt nochmal gelernt, die über Ethik natürlich auch spricht und sagt, nicht mal ein professioneller Autodieb will, dass Stehlen erlaubt ist. Wenn der in einem Restaurant isst und seinen Mantel aufhängt, dann will der auch nicht, dass es erlaubt ist, dass sein Mantel gestohlen wird oder sein Auto vor der Tür. Also man macht für sich selber zwar Ausnahmen, wenn man gegen die Regeln verstößt, aus Egoismus, weil man einen eigenen Vorteil sucht, aber man will, dass die Regel gilt. Nicht töten, nicht stehlen, nicht belügen. Also im Vertrag, wenn ich einen Vertrag schließe mit jemandem, da will ich nicht, dass es erlaubt ist, alles Mögliche vorzutäuschen, was einfach nicht stimmt. Goldene Regel.
Ja, die goldene Regel wird ja auch, Jesus hat sie, glaube ich, so genannt, alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen, das sagte Jesus. Und wie du ja sagst, in allen Religionen ist die goldene Regel und in allen Kulturen. Es gibt hier natürlich einen Kritikpunkt bei der goldenen Regel, die ja, glaube ich, dann auch Kant nochmal aufgegriffen hat, weil die goldene Regel ja doch etwas sehr Subjektives ist. Also was ich nicht will, dass du mir tust, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der aber an Gewalt glaubt, und wenn ich das dann subjektiv sage, ja gut, was ich nicht will, dass du mir tust, dann ist das ja kein moralisch-ethisch verpflichtende Regel, sondern eine sehr, eine sehr persönlich-subjektive.
Also da würde ich widersprechen. Mhm. Natürlich, also da folge ich wieder Hannah Arendts Interpretation, die sagt, es gibt immer Leute, Einzelne, die aus Egoismus ihren Trip durchsetzen wollen und stehlen wollen und töten wollen und so. Aber als Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Stämme, wo eben nicht die Matriarchin oder der Patriarch oder das Familienoberhaupt oder das Stammesoberhaupt bestimmen kann, wo es lang geht. Also wenn man mit unterschiedlichen Sippen, Stämmen und so weiter in einem größeren Raum zusammenwohnt, dann braucht es eine Grundregel, wie man miteinander umgeht. Und da gehört, was du nicht willst, dass man dir tut. Das füge keinem anderen zu. Und es gibt eine Kritik an einer Folgeregel. Und was du willst, dass man dir tut, das füge auch den anderen zu. Das wird ganz oft kritisiert, weil Leute sind verschieden. Ich will nicht, dass ich mich so verhalten muss wie du. Also ich will nicht verletzt werden, da sind wir uns noch relativ einig. Ich will nicht gestohlen werden, ja, ich will nicht geschlagen werden und so weiter. Aber wie ich leben will, das will ich selber bestimmen. Also diese, Ken Wilber hat es mal die Platin-Regel genannt, und was du willst, dass man dir tut, das füge auch den anderen zu. Aber bitte frage zuerst, ob sie das auch wollen.
Was glaubst du, wie die goldene Regel in der Welt, in der wir heute leben, die goldene Regel Anwendung findet, wenn wir uns umblicken und ja nun überall auf Menschen treffen, auf Machthaber treffen, die weit davon entfernt sind, die goldene Regel zu befolgen?
Also meine Interpretation, ich meine, ich werde jetzt auch bald 77, lebe schon ein bisschen, habe wilde Zeiten auch erlebt. Ich habe 1968 Abitur gemacht, da war eine Bewegung und man wollte alles anders machen. Und meine Beobachtung ist, wir finden den mittleren Weg eines angemessenen Verhaltens, was für viele passt, nicht direkt, sondern wir loten sozusagen immer die Extreme aus. Und ich hatte das Glück schon, ich wurde relativ liberal erzogen, weil ich eine eigensinnige Mutter hatte, die am Ende des Zweiten Weltkriegs 21 war und sagte, jetzt mache ich nur noch das, was ich selber richtig finde und folge niemand mehr. Die haben uns alle nur betrogen mit ihren blöden politischen Sprüchen und so weiter. Ja? Also, dass es erst wird alles vorgeschrieben. Das war ja so, du musst das so machen, du musst das so machen, das ist so richtig, das ist so richtig. Auch in der Schule, ich habe noch in der ersten, zweiten Klasse Tatzen gekriegt, wenn ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe oder mein Heft auf den Boden geschmissen habe oder irgend sowas. Also Strafen, Strenge. Und dann kam die 68er-Bewegung und dann plötzlich, ich habe nur noch Freiheit, Beziehungen, das gibt es doch nicht. Es gibt nur noch Bezüge und man kann machen, was man will und so. dann geht es wieder in die andere Richtung. Also ich denke, es ist immer in Bewegung und natürlich, da Menschen in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Regionen der Welt, auch ich behaupte immer in unterschiedlichen Zeiten leben. Also in Deutschland leben auch noch nicht alle Leute nach der Aufklärung und haben den Mut, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, sondern die wissen nicht, was sie wollen und was sie machen sollen und gucken sie, was die anderen machen. Und wenn das anständige Menschen sind, dann hilft es. Dann benimmt man sich einigermaßen anständig, aber wenn dann Rabauken da sind, die einfach nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben und Menschen sind verunsicher, dann denken sie, ja, wenn der so dummes Zeug redet und macht, darf ich das auch. Also es ist schwierig und deswegen glaube ich, es braucht immer regional, lokal, natürlich, wenn es geht, auch international, Vorbilder. Menschen, die man schätzt und achtet, wo man auch den Eindruck hat, so wie die leben, das hat einen guten Einfluss auf ihr Umfeld. Mich inspiriert das auch, das auszuprobieren. Und ich mache immer wieder eine Meditation in meinen Kursen. Wer waren unsere Vorbilder? Welche Werte waren uns als Kind vor der Einschulung, in der Grundschule, in der Ausbildung, in den 20er Jahren, als wir um die 30, 40, 50, 60 waren, welche Werte waren da wichtig und welche Menschen gab es da, die uns das ein Stück vorgelebt haben? Und das brauchen wir.
Ja, finde ich im Hinblick auf Werte sehr, sehr wichtig, was du sagst. Was mir auffällt, wenn ich auf Vorbilder blicke, ist, dass meine Vorbilder zwischenzeitlich alle tot sind und dass wir uns in der Gegenwart ein bisschen schwer tun mit politischen Vorbildern oder auch mit Vorbildern, die im öffentlichen Raum wirksam sind. Wer würde dir denn momentan einfallen, wo du sagst, das ist jemand, eine Frau, ein Mann, die wirklich Werte vorlebt?
Also ich muss sagen, meine Vorbilder sind zum Teil auch verstorben, aber meine Mutter ist vor 10, 12 Jahren gestorben, die ist immer noch ein Vorbild für mich, weil ich die erlebt habe als Kind, als Geschäftsfrau, als Freundin, Kollegin von anderen, als Nachbarin, wie die sich bei Konflikten verhalten hat. Hannah Arendt ist weiterhin mein Vorbild, ich lese ihre Bücher immer wieder, ich habe gerade zwei Biografien von ihr nochmal gelesen, Karl Jaspers ist mir ein Vorbild, der musste wegen seiner jüdischen Frau, ist er nach in die Schweiz gezogen, kam aber wieder zurück und so. Also ich finde es sehr, nicht so einfach heutzutage Vorbilder zu finden, aber ja, mir fällt jetzt eben im Moment, ich muss ein bisschen sagen, dass die Autorinnen und Autoren der Zeit für mich zum Teil auch ein bisschen Vorbilder sind, weil sie Themen anpacken aus einer Perspektive, die nicht mehrheitsfähig ist. Also haben immer eine Beilage Green alle 2-3 Monate, wo sie Projekte aus der ökologischen Szene vorstellen, die funktionieren. Also vielleicht sind das Menschen, die sind nicht bekannt unbedingt, aber die positive, erfolgreiche Projekte politisch, pädagogisch, ökologisch vorstellen und sagen, da arbeite ich mit. Viele Leute im Ehrenamt, finde ich sehr hilfreich. Und ich muss sagen, eben, ich bin ja wieder zurückgezogen in den Schwarzwald. Ich kenne inzwischen alle lokalen Leute, die in der Politik sind, also vom Gemeinderat und so, und spreche mit dem Gemeinderat der Grünen und mit der Vorsitzenden der SPD und mit einer Mitarbeiterin der CDU. Und ich höre mir an, was die sagen, und die hören noch aufeinander. Die reden noch miteinander. Und das ist für mich schon ein Vorbild, wenn Leute, die unterschiedliche politische Ansätze verfolgen, aber mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Gespräch bleiben. Also auch die Debatte Streit, die jede Woche in der Zeit ist, wo zwei Leute, ich meine Linke, Grüne, CDU, SPD oder Gewerkschafterin und Arbeitgeber miteinander reden noch, obwohl sie unterschiedliche Ansätze vertreten. Und da kommt dann immer wieder vor, also da bin ich mit Ihnen einverstanden, aber den Punkt sehe ich anders. Und das finde ich, das ist für mich Vorbild.
Fairness, ne? Auch Fairness, ja, miteinander. Ja. Ja, ich glaube, da haben wir trotzdem beide einen, natürlich einen Vorteil, weil wir noch Menschen kennen, auch noch lebendige Menschen gekannt haben, die uns Vorbilder waren. Ich halte es für schwierig für die Jungen gerade, ja, Vorbilder in der Welt zu haben, weil ja, das wird natürlich zunehmend schwierig, vermute ich. Deswegen haben sie dann Influencer oder gehen halt auf Social Media. Ja, also gut, aber lass uns zurückgehen zu den universellen Werten. Wir haben es ja wirklich hochgehängt. Wir haben es ja nicht regional gehängt, sondern wir haben es hochgehängt und fragen uns ja auch, was sind denn universelle Werte? Fallen da nicht auch die Menschenrechte mit unter die universellen Werte, die gelten für die ganze Welt? Fallen darunter auch die menschlichen Grundbedürfnisse nach Geborgenheit, nach Nächstenliebe? Wie würdest du universelle Werte denn überhaupt definieren wollen?
Ich glaube, ich würde immer zurückgehen auf die goldene Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinen anderen zuerst mal negativ definieren. Was ich nicht will, dass mir zustößt. Und dann, es gibt Grundbedürfnisse. Ich weiß das. Hunger, also ich will überleben. Und ich finde es sehr schön, in der buddhistischen Tradition werden, ich sage das immer, zwei Motive und zwei Absichten fürs Leben beschrieben. Und das ist für mich der Kern der universellen Werte. Also erstmal die persönlichen Bedürfnisse. Ich will überleben. Ich muss in der Lage sein, mir den Lebensunterhalt zu sichern, ohne andere Menschen zu schaden. Das nennen sie das, die kurzfristigen Bedürfnisse sichern. Ja, klar, wenn ich nicht weiß, ich habe Hunger und dass ich jetzt was essen muss oder ich habe nichts zu essen oder mir ist kalt und ich habe nichts anzuziehen, wird mein Überleben gefährdet. Also kurzfristige Bedürfnisse erkennen und sichern, ohne anderen zu schaden. Dann die langfristigen Bedürfnisse, das ist so ein bisschen langfristiges Denken, was wir auch beim Meditieren anwenden müssen, weil man nicht sofort Erfolg hat oder wenn man eine Sprache lernt oder einen Beruf lernt, irgendwas Neues lernt, das dauert eine Weile. Oder wenn man Geld spart, um sich eine Wohnung leisten zu können oder zu kaufen oder für die Rente oder so. Und dann gibt es zwei Absichten, die sozusagen über das persönliche Interesse hinausgehen. Das ist, ich will meine eigenen Verblendungen erkennen, ich will meine eigenen Projektionen, meine Schattenseiten. Ich will nicht, wenn es ein Problem gibt, immer nur sagen, die anderen sind schuld, sondern die Frage, was trage ich dazu bei, durch meinen Lebensstil, durch mein Verhalten, das hilft, das Zusammenleben ein bisschen besser zu gestalten, wenn ich merke, ich habe auch Haken, ich habe auch Schwächen. Ja? Und schließlich als vierte Haltung dem Leben geben, ich will ein Leben führen zum Wohle aller. Das ist das Bodhisattva-Prinzip, ein Leben zum Wohle aller, das heißt nicht, dass ich alles kann. Das heißt nicht, dass ich alle Probleme auf der Welt lösen kann. Aber das, was in meiner Macht steht, was mein Leben nicht gefährdet, es sei denn, ich bin sehr wagemutig, dann macht man nochmal andere Sachen. Aber dazu gehört das ganz, 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 ganz Wichtige, das heute kaum beachtet wird. Ich muss die Grenzen meines eigenen Wissens erkennen. Und viele Leute haben ja so eine Technikgläubigkeit, jetzt auch noch durch die sogenannte künstliche Intelligenz, die glauben, jetzt bald kann man alle Fragen beantworten. Und es gibt es nicht. Es gibt, also warum es so viele schöne Blumen im Frühling gibt. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es zum Überleben unbedingt notwendig ist, dass die Natur so schön ist und was weiß ich was, oder dass ein Rilke Gedichte schreiben konnte, das halte ich nicht nur für Neuronengewitter im Gehirn oder dass es Musik gibt, wo ich dahinschmelze. Also ich liebe Klassik, aber ich mag auch manche moderne Musik und denke einfach wunderbar, dass es diese Musik gibt, dass eine Tina Turner ihre Lieder singen konnte und was weiß ich was. Ja, also Grenzen meines Wissens kennen und wissen, es gibt unendlich viel mehr, als ich und die Wissenschaft verstehen kann. Und das öffnet mich wiederum für die Interessen von anderen. Wenn ich kapiere, ich kann nicht alles wissen, also ich brauche die Perspektiven von anderen Menschen auf die Welt. damit ich zumindest mit Ihnen zusammen einige Schritte machen kann. Und es ist natürlich immer unterschiedlich, ob ich jetzt bei einem Entwicklungshilfeprojekt in Afrika mitarbeite oder ob ich Kinder unterrichte oder ob ich Meditationsgruppen fördere oder je nachdem, was ich beitragen kann, das trage ich bei. Aber ich weiß, ich brauche noch andere Leute. Und das finde ich eine unglaublich wichtige Voraussetzung für Demokratie und für das Umsetzen universeller Werte. Mein Blick auf die Welt reicht nicht.
Ja, das ist natürlich schon ein großer Entwicklungsschritt, würde ich mal sagen. Ja, den bestimmt viele Menschen jetzt in erster Instanz nicht so teilen können. Deswegen nochmal vielleicht zurück auf die Grundwerte drauf, auf die wir uns vielleicht aufbauen können. Wären da die fünf Silas zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in den Buddhismus reingucken. Der Buddhismus sagt, die fünf Silas sind die Grundregeln, die Grundwerte, nach denen ein guter Buddhist, eine gute Buddhistin lebt. Sehe ich das richtig so?
Also ich gehe auch davon aus, dass die ethischen Regeln, die in unterschiedlichen Religionen formuliert worden sind, und mein Hintergrund sind halt als katholisch erzogenes Mädchen, einmal die 10 Gebote und dann aber halt die 5 buddhistischen Regeln oder ethischen Empfehlungen. Ich bemühe mich. Es ist immer ein Bemühen, das ist, du darfst nicht, es ist kein Verbot, sondern ein Bemühen. Ich bemühe mich, nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht zu lügen, niemanden durch meine Sexualität zu verletzen, und ich sage immer, und mich nicht verletzen zu lassen und meinen verwirrten Geist, der noch nicht so ganz klar ist, nicht durch Drogen und Alkohol noch mehr zu gefährden. Was ich da wichtig finde, ist zum Beispiel ich bemühe mich nicht zu lügen. Da gibt es zu allen 5 gibt es eine positive Formulierung. Ich bemühe mich nicht zu töten, sondern Leben auch zu schützen, wo ich das schützen kann. Ich bemühe mich nicht zu stehlen, sondern auch zu gucken, was abzugeben, wenn ich das kann. Ich bemühe mich nicht zu lügen, sondern nur das zu sagen, von dem ich weiß, dass es wahr ist. Oder es dann zu erwähnen. Also nach meiner Einschätzung ist das so und so. Als ich das als Interpretation von den Tibetern, dem tibetischen Lama gehört habe, dachte ich, oh, ich sage jetzt nur noch, mir scheint, ich glaube, ich meine, ich bin der Meinung, selbst wenn ich 27 Studien vor mir liegen habe, was ich nie habe, wo das drinsteht, nur das zu sagen, von dem ich weiß, dass es wahr ist. Hallo, da sage ich nicht mehr viel. Und dann eben nicht durch meine Sexualität Menschen zu verletzen, und mich nicht verletzen zu lassen, also auch zu sagen, hier ist Stopp, sondern Beziehungen zu achten, wäre die positive Beziehung oder einfach ethische Regel. Also ich werde versuchen, keinen Mönch zu verführen oder keine Nonne, ja, also deren Regeln zu achten. Aber mein tibetischer Lama, als wir ihm erzählten, dass wir zum großen Teil nicht verheiratet sind, also von daher diese Ehe einhalten, gibt es für uns nicht, nur sagt er, okay, keine Beziehung zu Dritten ohne Einwilligung aller Beteiligten. Das fand ich eine interessante Anpassung der buddhistischen Ethik an unsere Lebenssituation. Und Thich Nhat Hanh hat ja die Empfehlung, den Geist nicht mit Drogen und Alkohol noch mehr zu verwirren, auch auf Lesen. Und jetzt würde er sicherlich sagen, auch für neue Medien, dass man nicht durch zu viel Informationen, die völlig wirr sind, den Geist noch mehr verwirrt. Fand ich sehr, sehr hilfreich. Und was mir aufgefallen ist, schon in 1977 im Sommer, als ich diese 5 ethischen Regeln oder Empfehlungen kennenlernte, wenn man das versucht, einen Tag zu halten, das war die Empfehlung der tibetischen Lamas, also bevor du die jetzt formell nimmst, versuch sie mal einen Tag zu halten oder jeden Tag mal eine zu halten. Da ist mir aufgefallen, dass ich hier und da, jetzt nicht im schlimmen Sinne lüge, aber meine Biografie so ein bisschen poliere. Also ich habe durch das Beachten der ethischen Regeln gemerkt, dass ich wacher werde für mein Verhalten. Und das war für mich der also wirklich ein Türöffner und hat meine Bereitschaft gefördert, diese ethischen Regeln als Orientierung zu nehmen, weil man dann überhaupt erst merkt, was man denkt, sagt und tut. Also fand ich sehr gut und so vermittle ich auch die ethischen Regeln, dass man bewusster wird. Das Bewusstsein über das eigene Verhalten wird stärker. Und das braucht man, damit man überhaupt sich anständig verhalten kann. Man muss merken, was ich mache. Wobei es natürlich immer Ausnahmen gibt. Und Lama Yeshe hat gesagt, wenn jetzt jemand hier in unser Zentrum kommt und fragt, wo ist Lama Yeshe, ich will ihn totschießen, dann darf man lügen und sagen, der ist hierhin gelaufen, nach links, wenn er aber in Wirklichkeit nach rechts gelaufen ist. Also wenn man Leben schützen will, also dann darf man auch mal sozusagen eine Notlüge, aber man muss ziemlich genau hingucken, wem die Notlüge nutzt, mir selber oder anderen.
Also, gibt es denn bei den fünf Silas, ich meine bei den 10 Geboten im Christentum, gibt es eine ganz klare Hierarchisierung? Gibt es bei den 5 Silas jetzt auch eine Hierarchisierung? Du sagst, das erste zählt mehr als das fünfte?
Also meine Lamas, meine tibetischen Lamas haben gesagt, natürlich für die meisten Menschen ist ihr Leben das Kostbarste. Also von daher könnte man schon sagen, Leben, also nicht töten, sondern Leben schützen ist sehr zentral, weil sonst nützt der Rest auch nichts. Aber ansonsten sagen sie, guck einfach, was bei dir Muster sind und arbeite mit denen. Also und ich habe zum Beispiel dann im buddhistischen Zentrum, als ich das hörte, mit den Nicht-Töten, haben wir immer die Fenster erst abgefegt mit einem Besen, bevor wir sie geputzt haben, damit wir ja nicht irgendwelche kleinen Insekten, und die haben wir dann rausgetragen. Und die Schnecken haben wir im Garten abgelesen und haben sie auf eine etwas weiter entfernte Wiese getragen und so Zeug gemacht. Also versucht, Leben zu schützen, haben wir natürlich vegetarisch gelebt, wobei das offensichtlich nicht alle Leute können, aber man kann ja anfangen mit nicht Lügen, nicht stehlen, also gucken, wo ich auch dazu neige und auch sozusagen so Grauzonenbereich. Aber offiziell, außer der Hinweis, dass das Leben das Kostbarste ist für alle, gab es da keinen Hinweis.
Das hat ja, ich meine, so wie du das erklärst, hat es ja eine ganz andere Gewichtung oder eine ganz andere Öffnung. Wenn ich jetzt nur sage, nicht töten, dann sage ich, ja, mache ich ja nicht. Ne?
Ja. Ich bringe ja keine Leute um.
Genau, ich bringe ja niemanden um, so wie es ja auch in der Bibel, du sollst nicht töten, denke ich, ja. Ist ja einfach, daran kann ich mich ja halten.
Ja.
Aber wenn du das tatsächlich auch öffnest und drehst und sagst, Leben schützen, dann kriegt es ja gleich einen ganz anderen ethischen Impetus und das öffnet sich ja gleich in viele Richtungen.
Ja, ja, und es ist auch, wenn man das auf Tiere noch bezieht, da habe ich damals gedacht, also wenn ich Tiere töten müsste, wäre ich absolute Vegetarierin, ich kann kein Tier töten. Ja? Gut, ich habe auch selber schon mal, wir hatten viele Stechmücken in Brandenburg, da ist es mir schon mal passiert, dass ich ohne nachzudenken, weil mich was gepikst hat, einfach draufgehauen habe, aber ich war sehr aufmerksam, dass ich nach Möglichkeit, also mich bemühen, war mein Punkt. Ich bemühe mich nicht zu töten. Und wir haben auch Ameisen keine giftigen Sachen da ausgelegt, sondern das hat einen Duftstoff ausgestrahlt, wo die Ameisen rausgegangen sind aus der Küche. Haben wir halt probiert.
Ja, schön, dann haben wir jetzt schon mal beleuchtet Werte überhaupt und haben auch die 5 Silas uns angesehen. So wie es momentan aussieht, werden wir dazu bestimmt auch noch einen zweiten Teil dieses Podcasts also fortführen, weil das Thema doch wirklich sehr, sehr viel Potenzial hat. Und bevor wir das tun, wirst du uns bestimmt eine Übung zu den Werten.
Das mache ich sehr gerne. Ja.